Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir sprechen heute wieder mit Herrn Professor Auffahrt über Intraokularlinsen und die Vorderabschnittschirurgie. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren diesmonatigen Sponsor Alcon. Herr Professor Auffahrt, bevor wir in die Studie einsteigen, wir beschäftigen uns ja heute mit der optischen Qualität von EDOF-Linsen im Vergleich. Erstmal zu den Begrifflichkeiten, die uns hier begegnen werden. Die Studie heißt ja Optical Quality and Higher Order Aberrations of Refractive Extended Depth of Focus Intraocular Lenses. Und da tauchen jetzt schon zwei wichtige Begriffe auf. Erstmal, was sind Aberrationen höherer Ordnung und wie soll man die bitte messen? Muss ich dafür Physiker sein?
Jawohl, das müssen Sie.
Oh, nein.
Doch, nee, also es ist so, da stehen sogar eine ganze Menge Wörter drin, die man erklären muss. Also auch was Optical Quality ist, High Order Aberrations ist, was refraktive EDOF-Linsen sind. Also die Studie beschäftigt sich mit der quasi optischen Bildgüte von Abbildungsgüte von sogenannten refraktiven EDOF-Linsen. Also nicht solchen, die diffraktiv sind, die Ringe haben, sondern andere Formen. Und die Low-Order-Aberrationen sind das, was wir, ich sag mal, im Volksmund Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und so nennen. Ja?
Ja.
Und alles, was darüber hinausgeht, Sie kennen eventuell diesen kleinen Tannenbaum der sogenannten Zernike-Polynome, ja, wo also andere Verzerrungen der Wellenfront dargestellt werden. Also eine Wellenfront ist im Prinzip, Sie schicken so ein Muster an Lichtpunkten ins Auge und das kommt wieder zurück. Und durch Fehler des optischen Systems verändert wird, stellt sich dann in bestimmten, interessanterweise immer gleichbleibenden Kategorien dar. Und wenn Sie sich die Dinge anschauen, die sehen teilweise aus wie so ein mexikanischer Sombrero-Hut oder irgendwelchen anderen Geschichten. Diese Bilder kennen
Damit
Sie vielleicht.
Da kann ich was anfangen. Ja,
ja, genau. Und haben dann so Namen wie Koma, Trefoil. Und die wichtigsten für uns sind eigentlich die sphärischen Aberrationen. Ja, das ist Zernike-Koeffizient 4. Die gibt es dann auch noch andere, weitere Ordnungen, SIG, also Zernike 6 und so weiter. Aber das Wichtigste für uns sind eigentlich die sphärischen Aberrationen und von mir aus noch Koma und Trefoil. Das sind auch die Sachen, die, wenn Sie ein optisches System vermessen, also ich sage jetzt mal, Sie nehmen eine Pentacam oder ein anderes Gerät, die auch eine Wellenfrontanalyse machen oder die Wellenfront der Hornhaut auch messen, dann geben Sie diese Werte an. Und mittlerweile haben wir dann gelernt, wenn sphärische Aberrationen über einen bestimmten Wert sind, dann können die Probleme machen. Da können wir nachher noch mal drauf eingehen bei Linsen.
Sehr gerne.
Ja.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, dem Extended Depth of Focus.
Ja, genau. Das ist ein Kunstbegriff. Ja, also man kann es auf Deutsch kann man schöner ausdrücken, das ist Tiefenschärfenlinse. Ja, also eine Linse, die
das klingt viel besser.
Die eine gewisse Tiefenschärfe erzeugt. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir durch so ein kleines Löchlein gucken, ja, das Pinhole, kennen Sie ja, da haben Sie eine gewisse Tiefenschärfe. Dann sehen Sie über einen gewissen Bereich scharf, weil die sphärischen Aberrationen ausgeblendet sind. Ja. Und das gibt uns eine gewisse Tiefenschärfe. Aber wenn wir das sagen, müssen wir gleichzeitig sagen, dass es eigentlich keine wirkliche Definition dafür gibt. Ja, es gibt im Prinzip nur so Konsensus-Papers, wie man das nennt, von American Academy, sagen die zum Beispiel, also eine EDOF oder Depth of Focus Linse sollte sich im Vergleich zu einer Standard-Monofokal-Linse damit unterscheiden, dass sie mindestens 0,5 Dioptrien mehr Tiefenschärfe hat. Was jetzt nicht viel ist.
Okay.
Ja? Und das wird noch definiert, unter welchen Beleuchtungsbedingungen und bei einer Visusstufe von 0,2 Logma, also 0,63 Visus, da soll das so eine halbe Dioptrie mehr haben. Deswegen gibt es diese neuen Monofokal-Plus-Linsen, die sind in Anführungszeichen auch EDOF-Linsen. Und wenn Sie natürlich mehr haben, dann sind es auf jeden Fall EDOF-Linsen. Aber wie Sie das erzeugen, ist vollkommen egal. Sie können auch eine ganz einfache bifokale Linse machen, ja, eine refraktive bifokale Linse, die einen Fokus in der Ferne hat und einen bei 1,5 Dioptrien.
Durch eine Stufe zum Beispiel.
Ja, oder durch eine refraktive Zone. Ja. Und dann haben Sie, und dann nennen Sie das jetzt heutzutage EDOF-Linse. Früher haben Sie das Low-Ed-Multifokallinse genannt. Heute nennen Sie das dann EDOF-Linse. damit sie es besser verkaufen
Auch immer gut so die historischen
Begriffe. Das wäre zum Beispiel in dieser Arbeit, die sich mit vier Linsen beschäftigt, wäre das die Lentis Comfort Linse, ne, von Teleon oder früher auch Lentis. Das ist eine bifokale Linse, die so einen kleinen Nahteil hat mit 1,5 Dioptrien Nahaddition. Und man nennt das eine asymmetrische segmentale Linse, weil diese Zone nicht 360 Grad ist, sondern nur so sieht von außen sieht sie aus wie so eine Art Bifokalbrille, ja, also als Linse.
Ah, okay.
Aber es reicht tatsächlich aus, diese 70, 80 Grad Zone zu haben, um Ferne und Nähe abbilden zu können. Und das ist eine Linse, die sich seit vielen Jahren etabliert hat und auch gut funktioniert. Wir haben damals hier sogar die CE-Zulassungsstudie gemacht in Heidelberg. Wir kennen die Linse ganz gut. Die funktioniert durchaus, ja. Aber war eigentlich damals als bifokale Linse auf den Markt gekommen. Und mit unterschiedlichem Nahzusatz. Ja.
Gehen wir doch mal direkt weiter in die Studie rein, wo wir jetzt so schön über die Systeme sprechen. Also, Sie hatten es ja jetzt schon angesprochen, man misst mehrere Linsen gegeneinander und guckt, wie gut die sind. Ist das richtig? Ist das
so kann man es ausdrücken.
Auch Kollegen machen?
Ja, also
Sie können es auch anders ausdrücken. Ja. Es ist nur ein Vorschlag.
Also was wir hier gemacht haben, ist eigentlich, dass wir uns unterschiedliche Optiken angeschaut haben. Die Lentis Comfort ist die erste Linse. Das ist, wie gesagt, eine bifokale Linse, refraktiv, wie man das nennt. Also hat keine Ringe, sondern nur eine refraktive Zone, die 1,5 Dioptrien Nahaddition bringt. Dann haben wir die Miniwell-Linse. Das ist auch eine refraktive Linse. Die hat ein Zentrum, wo sie sphärische Aberrationen mit unterschiedlichen Vorzeichen, positiv und negativ, eingebaut haben, was auch eine gewisse Tiefenschärfe gibt. Das versteht so grundsätzlich kein Mensch, aber das glauben Sie mir, das funktioniert.
Okay, gut, alles klar.
Ich habe Sie schon verabschiedet. Ich weiß. Dann haben wir die Luxmart von Bausch und Blom. Bei der wird auch wieder mit sphärischen Aberrationen gegengesetzten Vorzeichen gearbeitet, allerdings mit sphärischen Aberrationen der vierten und der sechsten Ordnung. Da gehen wir also schon in die High-Order-Aberrations rein. Man hat dann in vorherigen Studien oder im Labor konnte man sehen, dass man zum Beispiel bei der Luxmart die Tiefenschärfe um, was weiß ich, 100% oder 120% steigern kann, wenn man diese Kombination macht. Ja, auch bei das kann man auch auf der optischen Bank vorher quasi ausrechnen. Und dann haben wir als vierte Vergleichslinse eine neuere Linse da, die Alcrisoft IQ Vivity. Die Vivity wird die Technik, die da beschrieben wird, die wird als X-Wave-Technologie bezeichnet. Das gibt es jetzt so nicht als Begriff, ist also auch ein Marketingbegriff in gewisser Weise. Und auch diese Linse hat Oberflächenmodifikationen, zwei Zonen. Das eine ist so eine kleine Plateauzone, die eine andere Krümmung hat, als die Gesamtkrümmung der Linse ist. Dadurch wird das einkommende Licht etwas verändert. Diese Wellenfront, die dann aufs Auge tropft, wird etwas gestretched, sag ich mal, und bringt dann einen gewissen, auch Tiefenschärfeneffekt rein. Zusätzlich ist noch ein zweites Oberflächenelement da, was auch nochmal das Durchgehen des Lichtes oder der Wellenfront etwas manipuliert, sodass sie also vor der Fovea in Anführungszeichen so einen kleinen Bereich haben. Man kann das auch als Circle of geringster Confusion bezeichnen. Das wird auch häufig in der Optik benutzt, ja, dass sie also da einen Bereich haben, wo die zwar nicht haarscharf fokussiert sind, aber noch genug Schärfe haben, dass das ausreicht, dass wir damit gut sehen können.
Ja. Okay.
Und also wir haben komplett unterschiedliche Technologien hier.
Und, ja, klingt auch alles sehr verschieden.
Es ist komplett
ganz
verschieden.
Ganz viele Tricks.
Ja. Also eine andere Linse wäre zum Beispiel noch die von Acufocus damals, die jetzt auch von Bausch und Lomb vertrieben wird, die Aftera, die einfach nur ein Pinhole eingebaut hat. Ne? So eine kleine schwarze Scheibe mit einem Loch, die in die Intraokularlinse eingebaut ist. Das ist dann die stenopäische Lücke quasi im Auge. Na, das wäre nochmal eine andere Art von, die wurde aber jetzt hier nicht untersucht in diesem Fall. Und diese vier Linsen, die wurden dann verglichen und als Standardlinse oder als Grund- oder Basismodell wurde dann noch eine normale Monofokallinse genommen, die Technis-Linse, die CCB00. Und dann hat man die verglichen. Und da haben wir einige
Aspekte. Wir können auch gerne ganz schön reingehen.
Also wenn man nochmal die Charakteristiken der Linsen anschaut, ich habe ja eben so die Funktion beschrieben. Eine Sache, ja, die sie noch unterscheidet, ist, dass die Miniwell, die Luxmart und die Lentis operationsneutral sind, während die VVT und auch die Vergleichslinse, die Tecnis, operationskorrigierend sind. Ja, also unser System, unser optisches System hat je nach Altersgruppe schon einen Grundanteil an sphärischer Operation. Ja, in vielen Studien, ich sag mal, bei so 60, 70-Jährigen ist das so um die 0,28 Mikrometer. Mhm. Und das wird dann zum Beispiel bei der Tecnis komplett auskorrigiert und bei der VVT teilweise auskorrigiert. Das hat man vor ein paar Jahren angefangen, weil man dachte, damit eine verbesserte Sehschärfe zu kriegen, wenn man die Operationen reduziert. Was auch stimmt. Mhm. Allerdings schränken wir damit auch die Tiefenschärfe ein.
Ah, okay.
Also sie haben Vor- und Nachteile. Ja? Sie sehen sehr crisp, aber sie müssen dann auch die UL-Kalkulation auf den Punkt machen. Und wie gesagt, der Patient verliert ein bisschen Tiefenschärfe dadurch, dass sie den kleinen Anteil der sphärischen Operation, die Tiefenschärfe beiträgt, auskorrigieren. Bei den Operationsneutralen ist das nicht der Fall. Die sind auch etwas robuster gegen Dezentrierung oder sowas, wenn die operationsneutral sind, als wenn sie eine Linse haben, die nicht operationsneutral ist. So, das sind erstmal die Grundeigenschaften dieser Linsen.
Das haben Sie wahnsinnig gut zusammengefasst. Also ich konnte, sagen wir mal, ich konnte der Hälfte folgen. Und das ist schon echt viel, wenn es um Physik geht. Also,
ja, das ist okay.
Für den Rest werde ich mir nochmal YouTube-Videos angucken.
Grundsätzlich haben wir dann bei uns im Labor so eine optische Bank. Optische Bank ist jetzt nicht irgendwie so wie so eine Fensterbank oder sowas, sondern das ist eine Art Messgerät, relativ groß ist, was Optiken drin hat und wo die Linsen so eingespannt werden in gewisse Halterungen und wo mit verschiedenen Lichtsorten, sag ich mal, also entweder monochromates Licht, was eine bestimmte Wellenlänge hat, oder polychromatisches Licht, also unser normales Licht quasi, ne, weißes Licht, gemessen wird, wo sie eine Hornhaut haben, die Modellhornhaut, durch die quasi geguckt wird, kann zum Beispiel so eine sphärischen Werte haben von 0,25 oder operationsneutral oder sonst was sein, können sich alles individuell herstellen und dann unter verschiedensten Bedingungen schauen. Dann ist noch wichtig, wie groß die Pupille in Anführungszeichen ist. Das ist die Apertur bei der Messung.
Ja.
Ja, wenn Sie eine ganz schmale Pupille haben, dann haben Sie im Prinzip die ganzen Operationen schon weg. Das ist wie die stenopäische Lücke. Ja, also unter ein Millimeter können Sie nicht viel messen.
Oder wie die Linse funktioniert, die jetzt nicht mit reingenommen wird.
Genau, quasi. Dann messen Sie im Prinzip nur, wie eine stenopäische Lücke funktioniert und nicht, wie die Linse funktioniert. Mhm. Was so normal ist, sind so Werte von 3 Millimeter und 4,5. Ja, also normale, ich sag mal, der 60-, 70-Jährige hat so eine Durchschnittspupille von etwa 3 Millimeter und die 4,5 oder 5 Millimeter wären dann quasi abends. Ne?
Und, okay, also es sind so jüngere Patienten, haben eher größere Pupillen
Beispiel
noch. Okay.
Ja, wäre also durchaus interessant, wenn Sie so Sachen messen und reden vom refraktiven Linsenaustausch, da reden wir eher vom 50-Jährigen und der hat andere Pupillengröße als der 80-Jährige. Entsprechend ist auch der Effekt der Linsen anders zu beurteilen. Und das ein wichtige Bildgütemuster ist die sogenannte Modulationstransferfunktion, MTF.
Ja, ne, das, ein toller Begriff.
Ja, also MTF. Das letztlich gibt ihnen das Auflösungsvermögen dieser Optik, dieses optischen Systems wieder. Wie gut das etwas auflöst. Und die Monofokallinse ist da quasi der Standard. Wenn Sie die Abbildung sich da anschauen, sehen Sie da so eine rote Linie, die geht von 1 bis irgendwas, 0,2 darunter. Und dann sehen Sie lange nichts und dann kommen diese ganzen Linsen. Also die Abbildungsgüte der Monofokallinse ist schon optimal, weil quasi 100% des Lichtes auf einen Fokus geschickt werden und nicht in irgendeiner Form noch manipuliert, verändert, gestretched und was weiß ich was wird. So, dass also das ist quasi das, was wir nennen, das ist das sogenannte Diffraktionslimit. Also besser kann die Auflösung nicht sein.
Okay.
Und Sie sehen, dass die Lentis, VVT, Miniwell und so weiter deutlich drunter liegen, aber immer noch MTF-Werte haben, die über 0,2 im Schnitt liegen. Je nachdem, welche Frequenz man da nimmt. Das ist alles noch ganz anständige Bildgüte, die Sie haben. Damit können Sie noch locker 1,0 sehen in den ganzen Entfernungen und auch einen vernünftigen Kontrast haben. Ja, also das ist
okay. Also das ist jetzt für die Entfernung.
Das ist jetzt für die Entfernung. Und das ist jetzt hier die 3 mm Apertur. Wie gesagt, Sie sehen keine riesigen Unterschiede zwischen den einzelnen Linsen. Die Lentis, die eine quasi refraktive Linse ist, wie die Tecnis ja auch, zeigt einen Hauch von besseren Werten, aber nicht wirklich so viel. Und dann können Sie mit diesem optischen System bei einer gegebenen Frequenz auch so eine Art Defokuskurve simulieren oder vermessen. Ja, wo Sie dann schauen, wie verteilt sich dann die Bildgüte oder die oder von mir aus auch der Visus, können Sie auch simulieren, bei 0 Dioptrien, minus 1, minus 2, also bei Defokus.
Ja. Aber das ist alles an der optischen Bank gemessen worden und nicht am Patienten.
Ja, wir können mit der optischen Bank heutzutage die funktionellen klinischen Ergebnisse simulieren. Das sind wir sehr gut, das haben wir alles abgeglichen. Und was Sie zum Beispiel in der anderen Abbildung hier sehen, ist Klassiker, dass die Monofokallinse hier bei 0 Dioptrien ganz hohe Kurve hat. Ne? Also das ist ja der Fokus. Und die anderen haben dann ihren Fokus zum Beispiel, was sieht man sehr schön bei der Lentis, die hat bei 0 und bei minus 1,5 ihren Peak. Ja, also klassische Bifokallinse, kann man schön sehen. Ne? Dann die Minivel hat bei 0 und dann hat sie einen fast noch größeren Peak im Bereich von minus 1 bis minus 2. Also man sieht, dass sie da eine gewisse Tiefenschärfe hat und in der Nähe also auch ganz passabel gucken kann. Dann haben wir die Vivity, die den höchsten Peak bei 0 hat und dann aber relativ langsam, also nicht wie die rote Linie von der Monofokallinse, die ja hoch und runter geht, sondern dann so langsam schräg runter geht bis minus 2 etwa oder 2,5. Also so kontinuierlich dann eine gewisse Sehschärfenerhalt hat oder Tiefenschärfe hat. Ne? Mhm. Und was haben wir noch? Lentis haben wir da. Ja, die LuxSmart ist ganz interessant hier bei dem Bild. Ist der höchste Peak bei minus 1. Und bei 0 ist es etwas geringer als bei minus 1. Also sie ist ein bisschen mehr auf den Intermediärbereich ausgerichtet. Das kann allerdings sich ändern, wenn Sie eine andere Pupillengröße nehmen oder gegebenenfalls auch eine andere Wellenlänge.
Wobei es ja auch ganz interessant ist, dass hier die LuxSmart und die Minivel quasi gleich stark bei 0 sind.
Ja, das stimmt, ja. Haben ja auch sehr ähnliche Konzepte mit den sphärischen Apparationen. Und wenn Sie dann eine simulierte Visuskurve sich anschauen, also eine Defokuskurve, das haben wir in der dritten Abbildung, da haben Sie auf der einen Seite den Visus und auf der anderen Seite, also ein Logma, und auf der anderen Seite dann diese Defokuskurve, ne, die dann von plus 0,5 bis minus 2,5 geht. Da sehen Sie dann interessanterweise doch eine recht gleichförmige Performance dieser ganzen Linsen. Ne? Sie sehen die rote Linie, das ist die Monofokallinse, die bricht dann da so bei minus 0,5, minus 1 langsam ein, ne? wird kleiner, geht runter. Und die anderen sind fast wie so ein Bündel, ne? Ziehen sich mit der Defokuskurve so bis 1,5 bis 2 Dioptrien noch auf einem ganz passablen Level dahin.
Ja.
Ne? Das ist sehr, sehr ähnlich in der Performance, obwohl wir komplett unterschiedliche optische Prinzipien haben.
Ja, spannend.
Das ist ganz interessant.
Ich finde es jetzt für mich auch total interessant, diese ganzen Begriffe so ein bisschen zu klären. Ich würde da jetzt noch einmal ganz kurz nachhaken, ob ich etwas richtig verstanden habe. Und zwar diese Modulationsübertragungsfunktion, also die MTF, die ja eigentlich die ganze Zeit in den Grafiken angegeben wird. Einen schöneren Begriff fand ich dafür tatsächlich die Kontrastübertragungsfunktion. Und dann gibt es da so ein Bild für, was man googeln kann. Das ist auf Wikipedia. Also ich finde das auch. Und dann sieht man so Balken nebeneinander, immer schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und die werden immer enger zu einer Seite. Ja. Und ich habe das jetzt so verstanden. Und da würde ich gerne wissen, ob das richtig ist. Ob dann quasi je enger das wird und je mehr ich das noch differenzieren kann, desto besser kann ich in dem Bereich sehen. Okay, Sie nicken.
Ja,
alles
genau.
Klar. Und dann,
also die Auflösung. Letztlich ist es die Auflösung.
Die Auflösung. Ja.
Und ich sage immer Bildgüte. Ja, also je besser die Bildgüte ist, desto besser ist die Auflösung. Desto mehr können Sie noch so kleine Unterschiede unterscheiden. Na, genau.
Okay. Aber das ist perfekt für mich. Dann habe ich es Ja. Okay, super. Und die, ja, spannend.
Die MTF können Sie als Werte darstellen, Sie können sie als Kurve darstellen, Sie können sie auch als Area Under the Curve, also die MTFA, darstellen und auf diese Art und Weise unterschiedliche, also Unterschiede aufzeigen zwischen den Linsen. Und dann haben Sie ja noch eine sehr unübersichtliche Abbildung, wo also alle Linsen drauf sind und dann für jede einzelne Linse bei 1 mm, 2, 3, 4, 5 geguckt wird. Bei 1 mm sind die alle relativ weit oben da. Und dann sehen Sie aber die unterschiedlichen Geschichten, dass zum Beispiel bei der LookSmart bei 2 mm eigentlich der Fokus eher bei minus 1 ist. Und bei 3 mm, bei der Standardgröße, die jemand hat, da ist der Peak tatsächlich bei 0 und der Defokus bei etwa 1,5 bis 2 Dioptrien. Ja, also die Linsen sind so meistens optimiert, dass sie für eine Pupillengröße von 3 bis 3,5 mm so den Alltag repräsentieren sollen.
Ja, okay. Also eine sehr spannende Studie, wenn man sich die Intraokularlinsen mit Zusatzfunktion mal zu Gemüte führen möchte. Was aber auch die Frage aufwirft, Herr Professor Aufhart, gibt es denn sowas wie die beste Linse überhaupt?
Ja, da kann ich zu meiner Binkhorst-Lecture überführen, damals bei der ESCS. Die hieß, there is no free lunch in optics. Ja, was letztendlich bedeutet, dass egal was Sie machen, Sie kaufen sich immer irgendwas ein. Sie müssen immer einen Kompromiss eingehen. Ja, also Sie können nicht einen unendlichen Tiefenschärfer haben, dann verlieren Sie was an Bildgüte oder sogar an Fernvisus. Da gibt es also verschiedene Aspekte. Irgendwo gibt es da Limitationen. Sie können schon damit tricksen. Wie gesagt, Sie können. Es gibt zum Beispiel Linsen, die perfekt sind für bestimmte Pupillengröße, bestimmte Hornhautkonfiguration, bestimmte Wellenlänge und die furchtbar sind, wenn was plötzlich, was heißt, Sie fahren Auto und es scheint die Sonne Ihnen ins Gesicht und die Pupille wird klein und plötzlich ist nicht der Fernfokus mehr zu sehen, sondern Sie sind im Nahfokus gelandet und können nicht mehr Auto fahren. Okay. Ja, gibt's auch. Ja. So Patienten müssen Sie ausschließen, indem Sie pupillometrisch gucken, wie der Patient unter bestimmten Beleuchtungsbedingungen reagiert. Und dann wissen Sie, der ist für die Linse vielleicht nicht so gut. Ja, also solche Sachen gibt es. Ja, und deswegen kann man eigentlich nicht sagen. Man kann sagen, dass die diffraktiven Systeme generell eher die Neigung haben, ein paar Dysphotopsin zu erzeugen, wie Halo, Glare und so weiter. Und die refraktiven da eher weniger, aber dafür natürlich auch etwas weniger Nahsehschärfe und weniger Brillenunabhängigkeit in der Nähe haben. Wenn man es jetzt ganz primitiv ausdrückt, sind das so die groben Unterschiede zwischen den Systemen. Und also es gibt bisher noch keine perfekte Linse, aber es gibt sehr häufig die perfekte Linse für den individuellen Patienten. Ja, Sie können
das ist ein wunderbares Schlusswort.
Ja, aber das muss man dann herausfinden und das ist aber sehr gut möglich.
Okay, also nochmal ein Hoch auf die gute Kommunikation und Verständigung und Messung mit dem Patienten zusammen. Und ja, vielen Dank für diese sehr umfangreiche, technische, aber ich finde auch ganz toll erklärte Folge. Also mich hat das wirklich mitgenommen, obwohl ich bei der Studie erstmal gedacht habe, ach du meine Güte, Physik. Gut, also vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Aufhart.
Sehr gerne.
Und Sie haben es ja schon angeteasert, nächste Woche geht es weiter, dann sprechen wir über Dysphotopsien. Und das ist dann auch zumindest vorerst die letzte Folge, die wir miteinander machen. Ich freue mich, dass wir uns dann nochmal unterhalten. Und ja, Sie, liebe ZuhörerInnen, dürfen gerne wieder einschalten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, bedanke mich auch ganz herzlich bei Alcon fürs Sponsoren dieses Themenmonats. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche und bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Tschüss.
Wiederschauen.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.